Teil 4, der letzte, soll es sein in dieser Woche mit der NBA, mit André Vogt, danach Heiko Uldörp zum Football, aber auch zum deutschen Fahnenträger. The Remains of the Week und hinten raus Tennis mit Stefan Hempel und mit Paul Häuser. Herrschaften, Big Show 747. André Vogt ist zurück in Deutschland. Er hat eine Erkältung mitgebracht, aber ich freue mich, Dre, dass du ein paar Minuten Zeit für die Big Show 747 hast. Grüß dich!
Ja, moin, moin, Jens. Ja, ich gucke, wie weit das hier geht. Vielleicht musst du ein bisschen was schneiden, aber bist ja Profi.
Das sagen manche. Ich wüsste zwar nicht wer, aber gut. Dre, es geht natürlich rund bis heute 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, was die Trading Deadline anbelangt. Und vielleicht passiert auch noch was ganz, ganz Großes. Aber lass uns mit Dennis anfangen. Du hast viel mit Dennis gesprochen in letzter Zeit. Er ist jetzt in Cleveland gelandet. Ich als Laie sag sportlich nicht schlecht. Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall besser, als es in Sacramento war. Ich glaube, es gibt nicht viele sportlich schlechtere Situationen als Sacramento derzeit in der NBA, weil zum Beispiel Westwood Deal nirgendwo hingeht. Von daher war der Wechsel da einfach super. Und ich hatte ihn heute Morgen, also ich nicht selber, aber Dean Walle, mein Kollege, der für mich ja dann in den Hallen der in Los Angeles beheimateten NBA-Franchises regelmäßig Interviews macht, hatte Dennis heute Morgen dann gesprochen. Und ja, also der ist Feuer und Flamme jetzt. Also ist ja nicht nur so, dass er jetzt eine Mannschaft spielt, die sich was ausrechnet in der Eastern Conference. Deswegen haben sie jetzt ja auch James Harden geholt. Sondern er kennt den Trainer. Der war damals Assistant Coach, als Dennis in Atlanta angefangen hat. Der hat witzigerweise auch mal für damals noch die SG Braunschweig gespielt in der Bundesliga, ein Jahr 98, 99, dem Club, wo Dennis jetzt ja der Hauptgesellschafter ist. Er meinte auch heute Morgen, er hätte auch schon über die Jahre eigentlich immer noch Kontakt gehalten zu Atkinson, was auch nicht die Regel ist, dass mit alten Trainern immer noch ab und zu mal eine WhatsApp schreibt oder so. Von daher, nee, ich glaube, das ist eine rundum gelungene Geschichte jetzt gewesen. Und ich weiß, dass viele wieder anfangen, oh, jetzt wird er schon wieder getradet und so. Das lässt natürlich nicht diskutieren, dass da einige Sachen passiert sind. Aber ich denke, für ihn war der Trade jetzt einfach, wie gesagt, perfekt, dass es so gelaufen ist. Wird sicherlich Playoffs spielen, wird ein toller Backcourt mit Harden, mit Donovan Mitchell, mit ihm, mit Keon Ellis, der ebenfalls nach Sacramento, nach Cleveland gekommen ist. Von daher, darauf können wir uns jetzt freuen, dass wir Dennis Schröder Playoff-Basketball spielen sehen, denn das hätten wir in Sacramento sicherlich nicht gemacht.
Hilf mir mal ein bisschen, das spielerisch zu verstehen. In meiner kleinen Welt ist James Harden von der Position her sehr ähnlich wie Dennis, oder liege ich da komplett falsch?
Ja, ist natürlich auch ein Point Guard. Ich denke, die beiden werden noch nicht so viel miteinander sicherlich auf dem Feld stehen. Also es kann schon funktionieren. Wir haben das ja damals in Sacramento, in Oklahoma City auch gesehen. Damals mit Shai Gilgeous-Alexander, mit Chris Paul und auch mit Dennis Schröder haben auch stellenweise zu dritt gespielt. Das war damals eine sehr, sehr erfolgreiche Kombination. Das ist natürlich immer schwer, Teams vergleichen und Spieler vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass wir zu viele Aufstellungen sehen werden mit drei Guards in dem Sinne. Aber das Coole ist halt, dass Dennis, ich denke, hinter Harden halt die Minuten alle bekommen wird auf der Eins. Dann kann er viel spielen mit Donovan Mitchell. Ob er und Harden jetzt viel auf dem Feld stehen, da bin ich sehr gespannt. Auf dem Papier könnte es schon funktionieren, weil Harden ein größerer Spieler ist mit seinem, was ist er, 1,95. Das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum sie ihn geholt haben. Sie hatten vorher einen sehr, sehr kleinen Backcourt mit Darius Garland, der dann zu den Clippers gegangen ist, der auch nur so 1,85, 1,88 groß ist. Donovan Mitchell auch nicht viel größer. Von daher warten wir es mal ab. Aber wenn es jetzt allein nur, in Anführungszeichen, die Backup-Minuten für Harden werden, der auch schon 35, 36 ist, wo man sicherlich auch gucken will, dass man den natürlich relativ frisch hält Richtung Playoffs, dann kann sich Dennis da auf seine, weiß ich nicht, 20 Minuten einstellen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und dann kommt es eben ein bisschen darauf an, ne? Wie gesagt, wollen sie dann vielleicht ein bisschen kleiner spielen? Heutzutage kommst du ja auch manchmal damit klar, wenn du mit drei Guards auf dem Feld stehst. Aber das werden wir abwarten müssen. Aber es hängt, glaube ich, vor allem daran, inwiefern James Harden abseits des Balles spielen möchte. Das ist ja was, was er in der Vergangenheit nicht so gerne gemacht hat, sag ich mal.
Jetzt ist Dennis ein Familienmensch. Das habe sogar ich mitbekommen. Und wie gesagt, du hast mit ihm sehr oft gesprochen in letzter Zeit. Wie ist das denn? Ich meine, Schmieder hat uns vor ungefähr einem Dreivierteljahr gesagt, Sacramento, von der Stadt her viel schlimmer wird es nicht mehr werden. Jetzt Cleveland ist für mich auch jetzt kein Ferienparadies oder keine Stadt, wo ich zwingend hinziehen möchte. Nimmt Dennis seine Familie mit oder ist die Familie woanders und er besucht sie halt während der Saison so oft als möglich?
So, hat er heute Morgen auch erzählt, er meinte, er hat da, gut, natürlich auch durch die Vergangenheit, er hat dann ein Umzugsunternehmen, was jetzt quasi innerhalb von 9 Tagen alles darunter fährt, alle Möbel etc. pp. Er meint aber auch, ja, jetzt muss man erstmal gucken, dass natürlich Homeschooling organisiert wird dann in Cleveland. Aber die Familie ist noch in Sacramento, kommt dann aber jetzt, sobald es geht, irgendwie nach. Ja, das ist natürlich immer so ein Aspekt, der oft außen vor gelassen wird, dass ja nicht nur der Spieler getradet wird, sondern eben auch die Familie. In den USA ist ja oft auch so, dass dann stellenweise die Familien gar nicht in dem gleichen Ort leben auch, ne, wie der Spieler. Das ist natürlich bei den Amerikanern manchmal so, dass es einfach dann auch getrennt ist dann, wenn die Saison läuft, was natürlich suboptimal ist. Aber bei Dennis ist es so, dass natürlich für ihn immer ein großes Thema ist, dass er dann auch einfach die Family dabei hat, dass so alle auch, ne, dass alle zusammen sind. Und das wird jetzt auch wieder in Cleveland so sein. Ich meine, Cleveland, ich hatte ja das Glück damals während der Finals, damals Cleveland gegen Golden State, ich glaube 2 oder 3 Mal war ich ja dann auch in Cleveland. Sicherlich eine Stadt, die nicht den besten Leumund hat. Ich meine, der Cuyahoga River, der da durchfließt, der war ja stellenweise so verdreckt, dass der mehrfach gebrannt hat in der Vergangenheit. Und da kann man sich aber vorstellen, bis Wasser brennt, da muss da schon ziemlich viel reingekippt werden. Aber ich muss auch sagen, kannst auch Heiko Holdöpf fragen, der war ja ein paar Mal auch dabei. Das ist schon irgendwie eine Stadt, die sich ja entwickelt, glaube ich. Ne? Viel Industrie natürlich abgewandert jetzt im Rust Belt über die Jahrzehnte, aber ich habe das da eigentlich immer ganz, ganz cool wahrgenommen. Wer da mal hinfährt, es gibt da eine ganz schöne, es ist ein ehemaliges Kino, was jetzt aber so eine Eismanufaktur geworden ist, werde ich Dennis auch nochmal empfehlen, dass er da mit den Kids mal hingeht.
Ja, also ich habe natürlich diesen Michael Moore-Film, Kapitalismus, eine Liebesgeschichte, und der stammt aber, glaube ich, 1994, 93, vielleicht ein bisschen später. Und da kommt Cleveland nicht so gut weg. Ich gehe ein bisschen der Linie entlang der Interessen meines Sohnes, und ich mag die Warriors ja auch. Und Robin hat ihm gesagt, boah, wäre das geil, LeBron James oder natürlich nur der Super-Joker Giannis. Jetzt ist es Kristaps Porzingis geworden, der wahrscheinlich vor 7, 8 Jahren, hätte man auch gesagt, geile Geschichte, wenn er gesund bleibt. Er hat aber, glaube ich, ich habe es irgendwo gelesen gerade, seit Ende November 5 Spiele gespielt. Und bei The Athletic hat man gesagt, naja, eigentlich sind die Hawks mit Kuminga da eigentlich besser weggekommen. Was kann Porzingis, wie kann der den Warriors helfen?
Ich habe den Trade ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig verstanden. Als ich heute Morgen gesehen habe, dachte ich so ein bisschen, fehlt da noch was? Also kommt da, ist das irgendwie jetzt ein Teil des größeren Deals für vielleicht wie Giannis Antetokounmpo, da waren sie ja groß mit in der Verlosung, aber nein, das ist jetzt der Deal, eben straight up. Porzingis ist für Kuminga, und das hat mich auf mehreren Ebenen überrascht. Zum einen dachte ich, dass Jonathan Kuminga, obwohl natürlich dieser Spieler zuletzt, ne, bei Steve Kerr, dem Trainer der Warriors, einfach arg unten durch war und eigentlich nicht mehr eingesetzt wurde, das Tischtuch war da auch durch, auch seit Monaten durch. Dass ich dachte, aber gut, aber irgendwie wird man für den ja mehr bekommen als wahrscheinlich einen Spieler, du hast angesprochen, der jetzt lange, lange Zeit nicht gespielt hat. Nicht, weil er verletzt war, sondern weil er krank war. Er hatte letztes Jahr so ein Leiden gehabt, ich habe den Namen vergessen, wo er einen sehr erhöhten Herzschlag hatte, auch schon bei relativ wenig Belastung. So. Und das kam jetzt wohl wieder oder war was anderes. Also ganz, ganz merkwürdig. Und jemand, der dessen Vertrag auch ausläuft, also wo man sich ja entscheiden muss dann am Ende jetzt der Saison, verlängert man den oder lässt man einfach ziehen? Jetzt kann man sagen, gut, dann spart man ja wieder Geld, aber da, also eigentlich sind die Warriors ja nicht in dem Business, Geld zu sparen, sondern sie wollen ja eigentlich diese letzten Jahre von Steph Curry maximieren, dass sie da irgendwie so gut wie möglich in den Playoffs mitspielen. Und natürlich, wenn der gute Kristaps Porzingis Basketball spielen kann, er ist ein toller Dreierschütze, er ist ein langer Spieler, der den Korb beschützen kann, das passt schon ins Konzept, aber ich sage nach wie vor, das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass sie für so einen jungen, potenziell ja noch viel besseren Spieler, als er momentan zeigen durfte bei den Warriors, eben in Jonathan Kuminga, jetzt nur einen so kränkelnden, sagen wir mal, natürlich guten Spieler mit auch so einen Vertrag bekommen haben. Das hat mich jetzt schon überrascht. Und ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt so ein Panic-Move war, irgendwas müssen wir machen. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass die Warriors jetzt großartig viel besser sind. Jimmy Butler hat einen Kreuzbandriss, der spielt das ganze Jahr nicht. Vielleicht kommt da auch noch was, aber was auch die Kollegen in den USA jetzt vermeldet haben, dann mit diesem Deal von Kuminga sind sie jetzt raus aus der Verlosung für Giannis Antetokounmpo, wenn der denn jetzt noch getradet wird. Ich bin mir relativ sicher, dass wir wahrscheinlich diesen Deal erst im Sommer sehen werden, aber ja, bin gespannt, wie das die Warriors weiterbringt.
Ich habe jetzt mich fast geschreckt dieser Tage, wenn die Sprache auf Giannis kommt, dass der schon 31 Jahre alt ist. Und ist er dennoch alles wert, was die Teams da möglicherweise, do they throw the kitchen sink at anybody? Weil ich meine, 31, klar, man kann dieses, LeBron James spielt ewig, aber wie gut ist Giannis überhaupt noch? Macht er wirklich jedes Team besser?
Ja, das denke ich schon. Die Frage ist natürlich immer, was man dann dafür dann abgibt auf der anderen Seite. Die Situation bei ihm ist ein bisschen schwierig, weil wir natürlich in der NBA an dem Punkt sind, dass wenn Verträge enden von guten Spielern, umso näher man zum Vertragsende kommt, umso mehr Einfluss haben natürlich die Spieler, wo sie hingeschickt werden. Das heißt, also man kann dann sicherlich nicht mehr das Maximale rausholen als Verein, wenn man mit dem Agenten des Spielers und dem Spieler selber Rücksprache halten muss, willst du eigentlich dahin? Denn wenn man irgendeinen Trade macht und der Spieler sagt dann, sobald er weiß, okay, da soll es hingehen, dem neuen Team, okay, also verlängern bei euch tue ich auf gar keinen Fall. Naja, dann kriegst du eben auch nicht den absolut Top-Gegenwert, den du vielleicht erwarten könntest, wenn er 3 Jahre unter Vertrag wäre und das andere Team weiß, also klar kann er den Stinkstiefel spielen, aber in der Regel will der Basketball auch arbeiten und dann haben wir ihn erstmal 2 Jahre mindestens. Und bei Kuminga ist jetzt so, dass im Sommer könnte er einen neuen Vertrag unterschreiben, hat dann noch 1 Jahr, ist dann aber quasi ein auslaufender Vertrag und dann, weil danach eine Spieloption, also das wird jetzt dann schon, es pressiert so eigentlich, dass man ihn jetzt abgibt. Gleichzeitig in der Saison so einen ganz großen Deal einzustehlen für jemanden wie Antetokounmpo ist eben auch nicht ganz so einfach, weil er natürlich A, eine Menge Geld verdient, B, wollen die Bucks im Idealfall einen jungen Spieler haben, der sich bei ihnen entwickeln kann, eine Menge Draftpicks haben und dann müssen auch die Gehälter passen, dass ja ungefähr das gleiche Geld rauskommt, wie reingeht. Und die Teams, die jetzt momentan da immer noch extrem interessiert sein sollen, also vor allem die Miami Heat und die Minnesota Timberwolves, naja, die haben jetzt nicht unbedingt, die können diese Liste nicht abhaken so komplett. Zum Beispiel die Timberwolves haben eben eigentlich keine Draftpicks so und haben jetzt auch nicht diesen super guten jungen Spieler, klar haben sie Anthony Edwards, aber den würden sie wahrscheinlich ja nicht abgeben wollen. Die Heat haben natürlich jemanden wie Bam Adebayo oder Tyler Hero, aber naja, das sind jetzt auch nicht Spieler, ne, weil die Bucks wollen jetzt Spiele verlieren, die Bucks wollen schlecht sein, die wollen jetzt halt über neu aufbauen, über die Draft. Die Heat haben ein paar Draftpicks, aber wenn dann Giannis Antetokounmpo da hinkommt, dann sind die ja auch nicht so schlecht, dass diese Draftpicks in dieser Lottery landen, wo man auch unter Umständen vielleicht Glück haben kann und man pickt unter den ersten 2, 3 Wahlrechten in einem Jahr und kriegt einen neuen Superstar. Also es ist sehr, sehr problematisch, glaube ich, momentan für Milwaukee, das Maximale rauszuholen während der Saison. Und deshalb glaube ich mittlerweile, ist es eher so, dass sie warten bis in den Sommer, auch wenn Antetokounmpo dann ein bisschen mehr noch mitreden kann als jetzt. Aber ich glaube, dann gibt es mehr Angebote. Es muss ja nur 1, 2 Teams, müssen ja vielleicht nur jetzt im Sommer oder im Frühjahr dann in den Playoffs vielleicht einfach unter der Erwartung zurückbleiben, wollen was verändern, dann kommen neue Kandidaten hinzu, vielleicht bieten die sich hoch. Momentan glaube ich, das ist wahrscheinlich der realistischere Ausgang. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, fällt mir gerade ein, ja, er ist es schon wert. Ne? Natürlich Problem mit der Wade, ich glaube, es war seine 4. Wadenverletzung jetzt in 2 Jahren. Das muss man natürlich abklären lassen. Wird natürlich abgeklärt, auch bei jedem Trade gibt es ja so eine sportmedizinische Untersuchung, ja, wie früher in der Schule. Aber wenn man jetzt weiß, man hat schon halbwegs ein Team beisammen, was mit ihm den Schritt jetzt, und die Eastern Conference ist schwach, muss man sagen, hinter Detroit und New York. Also wenn man es schaffen könnte, jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr dann realistischerweise auch anzugreifen, um den Titel zu spielen, oder zumindest die Finals, dann macht man das natürlich trotzdem. Aber ja, es kommt darauf an, was man im Endeffekt abgeben muss.
Je älter ich werde, umso mehr mag ich die New York Knicks. Als ich in New York gelebt habe, in der Nähe von New York, mochte ich sie nicht, aber jetzt mag ich sie so richtig. Und für mich, die brauchen doch wieder mal, ich meine, Jalen Brunson hin oder her, wunderbarer Spieler, aber jemand wie Giannis würde doch von meiner Idee her, würde wunderbar nach New York passen. Aber passt, ich kenne ihn natürlich überhaupt nicht. Du verfolgst ihn viel näher. Ist das überhaupt, wäre das überhaupt ein Typ, der nach New York gehen würde, einfach aufgrund seiner Persönlichkeit her? Weil das ist ja dann doch ein anderer, Achtung, Schnack als in Milwaukee.
Nee, da wollte er ja hin. Das vergangenen Sommer gab es schon Kontakte mit den Knicks. Also das war ja das Team, wo er gesagt hat, also da, wenn ihr mich jetzt traden wollt, dann da wäre ich offen für. Das Problem ist aber den Knicks einfach, sie haben eben nicht das, was die Bucks halt wollen. Also sie müssten ein drittes Team mit dazu holen, vielleicht sogar ein viertes Team. Weil, also eigentlich wäre es total einfach, wenn wir sagen, hey, hier ist Karl Anthony Towns. Den könnt ihr haben, kostet ungefähr genauso viel wie Antetokounmpo. Viel Spaß damit und dann gehen wir jetzt weiter. Aber es fehlen halt die Draftpicks. So, dann könnt ihr natürlich sagen, okay, dann machen wir es ein bisschen anders, dann machen wir irgendwie Mikal Bridges, was weiß ich, plus OG Anunoby, ich weiß gar nicht, wie die Finanzen jetzt genau passen. Also vielleicht 2, 3 andere Spieler. Aber das bringt ja die Bucks auch nicht weiter. Wie gesagt, die Draftpicks fehlen. Also müsste man eigentlich irgendwie gucken, dass man Spieler den Knicks irgendwo hinschickt. Von da gehen die Picks dann nach Milwaukee. Und gleichzeitig ja, würde es so ein Dreier-Tausch dann geben. Aber du merkst schon, das wird dann natürlich kompliziert. Und du brauchst dann eine dritte Mannschaft, der du entweder dann auch hilfst, also wo es eine Win-Win-Win-Situation ist, oder eine Mannschaft, die du irgendwie überbezahlen musst, damit die diese Picks halt liefern. Und das, wie gesagt, ist in der Saison eben, wenn jedes Team seine eigene Agenda auch hat, immer ein bisschen schwierig. Und daher glaube ich auch, dass der Sommer realistischer ist, auch vielleicht für ein Team wie die Knicks, wenn die zum Beispiel wirklich jetzt in den Playoffs früh scheitern sollten und zum Schluss kommen, ja, also mit Karl Towns defensiv, da ist halt einfach kein Blumentopf zu gewinnen. Vielleicht findet sich dann dieses dritte Team. Aber klar, Giannis wollte dahin. Ich denke, er hat auch nichts dagegen, dahin zu gehen. Aber es muss eben auch für alle Seiten dann auch Sinn machen.
Und eine Sache noch, das zweite Team, das wir alle über Jahre bis zu einem Trade im letzten Jahr lieb gewonnen haben, hier zumindest in diesem Haushalt, sind die Dallas Mavericks, wo Anthony Davis schon wieder Geschichte ist, erstaunlicherweise. Kannst du das nachvollziehen, wenn du bei Porzingis schon nicht ganz sicher warst, warum es die Warriors gemacht haben?
Ja, ich meine, aus Wizards Sicht muss man sagen, sie hatten ja schon Trae Young geholt, einen anderen Veteran, einen anderen All-Star, der in Atlanta einfach dann, ja, dessen Zeit da mehr oder weniger vorbei war, weil man auch dachte irgendwie, ne, wir sind auch besser ohne den, der natürlich tolle Qualitäten hat, ne, der gibt ja 20 Punkte, 10 Assists, das ist ein, der kann das Spiel aufziehen, ne, der kann in den Playoffs für große Momente sorgen, ist eben defensiv eine Katastrophe, aber alles in allem kommt man schon mit klar. Problem ist halt nur bei dem, genau wie bei Anthony Davis, dass die halt aufsoffene Verträge mehr oder weniger haben, beziehungsweise eine Verlängerung wollen. So. Und jetzt haben sich erst schon Trae Young geholt und gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und obwohl gar nicht klar, ob er dieses Jahr überhaupt spielt für die Wizards, aber trotzdem werden sie wahrscheinlich mit dem nächstes Jahr irgendwie, entweder nimmt er seine Spieleroption und wir verlängern ihn. Und bei Davis haben sie quasi Ähnliches gemacht. Also er ist ja auch verletzt derzeit noch mit seinem Handbruch. Ich meine, das kann gut sein, dass er dieses Jahr noch spielt vielleicht. Allerdings würde ich es auch nicht unbedingt in Stein meißeln. Aber sie holen jetzt noch einen Spieler. Wie gesagt, tolle Qualität. Wenn der fit ist, ist das einer der besten Spieler der Liga. Nur er ist eben recht selten fit. Und auch er möchte halt im Sommer einen neuen Vertrag haben. Also was machen die jetzt? Wollen die diese beiden Jungs dann jetzt dann verlängern, längerfristig? Und dann mit den jungen Spielern, die sie da haben, quasi sagen, okay, unser Wiederaufbau ist jetzt abgeschlossen. Wir draften dieses Jahr nochmal früh und dann greifen wir jetzt mit den beiden Veteranen und den ganzen Youngstern an. Das kann man schon irgendwie rechtfertigen, glaube ich, aber das wird ja wahnsinnig teuer und das muss auch funktionieren. Und haben die denn schon den nächsten Superstar, der dann halt quasi, wenn die beiden Älteren dann jetzt mal dann langsam sicher dann zu alt sind, der dann übernehmen kann? Ich meine, Alex Saar, der Center von ihnen, ist echt ein guter Typ, aber ich weiß nicht, ob der soweit ist. Finde ich sehr spannend. Aus Dallas Sicht muss ich sagen, haben sie jetzt wahrscheinlich noch das Beste draus gemacht. Und ich weiß, viele gehen jetzt hin und sagen, okay, die haben Luka Doncic getradet für Davis. Jetzt haben sie im Endeffekt dann eben den Cam Christie, Max Christie, haben jetzt drei Erstrunden-Picks bekommen, wovon einer eventuell gar nicht in der ersten Runde liegt, weil er von Golden State ist und glaube ich Top 20 oder was geschützt, haben den Erstrunden-Pick der Thunder in diesem Jahr, also der wird ja Nummer 30, denke ich mal, liegen. Und dann haben sie noch einen von den Lakers irgendwann. Okay, das ist ja eine Katastrophe. Ja, natürlich, so kann man es immer rückblickend sehen, weil der Trade von Doncic eine Katastrophe war. Aber wenn man jetzt das mal abhakt und jetzt nur guckt, was haben sie doch Situation mit Davis gemacht? Also ein Spieler, der im kommenden Sommer seine Verlängerung will oder dann tradest du ihn und dann, wie gesagt, ist aber auch schwierig, weil der Vertrag läuft aus und wer holt ihn sich? Dass sie da jetzt noch, wie gesagt, diese Picks rausgeholt haben, dass jetzt alle Spieler, die zurückgekommen sind, im Endeffekt entweder auslaufende Verträge sind oder junge Spieler, die kaum Geld kosten, dass sie dann diese Picks bekommen haben, Zweitrunden-Picks waren auch dabei, das ist wahrscheinlich schon das Maximum gewesen, weil eben, wie gesagt, dieser neue Vertrag, die Vertragsverlängerung für so einen verletzten Spieler, das ist ein Riesenproblem. Und ich finde, die Mavs sind jetzt eigentlich in einer besseren Situation als vorher, weil jetzt können sie diesen Neuaufbau rund um Cooper Flagg einfach starten. Dieses Jahr können sie noch schlecht sein, das wollen sie ja auch. Dieses Jahr können sie noch ihren eigenen Draftpick haben. Nächstes Jahr können sie dann aufbauen. Sie sind finanziell jetzt in einer guten Situation. Die können sogar ein paar Nachverpflichtungen im Sommer tätigen. Das war jetzt schon so gut, wie es hätte laufen können. Es ist eine Katastrophe, wenn man das letzte Jahr mit reinbezieht, natürlich. Aber jetzt sind die zumindest an dem Punkt, wo sie einfach die ganzen Altlasten aus dem Luka Doncic-Debakel abgestoßen haben, sage ich mal, bis auf Max Christie, der einfach gut ist und der noch eine gute Rolle spielen wird. Ich denke, wir werden nur ein, zwei Trades sogar noch mehr machen, um Geld zu sparen. Aber jetzt können sie zumindest neu anfangen, gucken, was sie da um Cooper Flagg aufbauen.
Weil du ihn jetzt zweimal erwähnt hast, du warst vor zwei Wochen, warst, glaube ich, in Dallas, hast den Jungen, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal live gesehen, aber ja. Wie gut ist der Number One Draft Pick?
Super Typ. Also was man bei dem einfach mal sagen muss, was einem sofort auffällt, ist, dass der einfach einen unglaublichen Motor hat. Da sollte man denken, gut, wenn du Millionen dafür kriegst, einen Ball hinterher zu laufen, den Kopf zu werfen, wäre auch vielleicht gar nicht so übel, wenn du mit Einsatz Basketball spielen würdest oder generell überhaupt einen Sport, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Und wie der Typ eben Vollgas gibt, wie er einfach defensiv auch einen Einfluss nimmt, wie er sich einfach selbst in so einer Situation jetzt, wo es nicht darum geht, Spiele zu gewinnen, wie er sich reinhängt, was der jetzt schon kann, und der ist ja immer noch ein Teenager, muss man sagen. Ne? Das ist einfach verrückt. So, leider jetzt bei dem Spiel, wo er, was hat er gemacht, glaube ich, 48, 46, da war ich dann leider, also nicht leider, ich war bei dem College-Spiel an dem Abend, um Clara Bielefeld zu sehen in an der TCU, aber da hat man gesehen, was da einfach in dem schlummert. So. Klar gibt es da jetzt schon so statistische Vergleiche mit LeBron etc. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen alles, aber es ist sicherlich eines der transformierenden Talente dieses Jahrhunderts, weiß ich nicht, das führt mir zu weit, aber das ist schon ein absoluter Franchise-Player. Also da hatten sie wirklich wahnwitziges Glück, dass sie da rückwärts mit dem Arsch reingefallen sind, dass sie diesen ersten Pick hatten vergangenes Jahr. Weil du kannst ja einen Pick haben in einem Jahr, wo nicht so ein Spieler parat steht. So, sie hätten das Glück, dass genau als so ein Ausnahmespieler da war, da durften sie ja Nummer 1 draften, obwohl sie eigentlich gar nicht so viele Chancen hatten darauf. Von daher, perfekt gelaufen. Der Junge wird seinen Weg machen, an dem wir noch eine Menge Spaß haben, glaube ich.
Was die wenigsten Leute wissen, Dre, und das ist der Abschluss jetzt, das eigentliche Wintersportzentrum Deutschlands ist Wolfsburg. Stimmt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass du von diesen Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina schon 2-3 Tage davor komplett gefesselt bist. In Wahrheit werden diese Spiele an dir vorüberziehen, als ob nie was gewesen wäre? Oder schlummert vielleicht ein ganz kleiner, was weiß ich, Curling, Short-Track, Skisprung-Fan in André Vogt?
Nö, das muss ich sagen. Also sobald dann das losgeht, ich meine, also hat er schon angefangen, muss man auch nicht vormachen, ja. Aber sobald dann, ich glaube, morgen ist ja die Eröffnungsfeier, werde ich mit meiner Tochter, genau wie bei Sommer-Olympia auch, sobald die aus der Schule kommt, werde ich mit ihr, wahrscheinlich auch schon vorher alleine, da vor den diversen Streams sitzen. Leider ist es ja dann doch ein bisschen weniger als bei meiner Sommer-Olympia. Ja. Aber ja, da werden wir uns, glaube ich, alles reingucken. Wir werden sicherlich auch die Paralympics wieder mitnehmen. Vor 2 Jahren war es ja auch so, dass wir wirklich dann alles geguckt haben. Paralympics jeden Tag auch. Das wird sehr, sehr cool. Also freue ich mich extrem drauf. Bin auch froh, dass wir das jetzt so haben mit alle 2 Jahre, dass man zumindest jetzt ein bisschen wieder Olympia-Feeling hat, bevor es dann nach LA geht, 2028. Und ich sag mal so, hier draußen liegt ja auch immer noch, liegen noch 10 cm Schnee, von daher, Das Setting passt auch. Groß rausgehen kann man sowieso nicht, von daher freue ich mich drauf.
10 cm mehr als in München. Dre, fantastisch. Thank you very much. Kurze Pause in der Big Show 747.
Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 747 und liebe 12 Hörer da draußen, Heiko Ullderb wird jetzt gleich eine Geschichte erzählen und ich glaube, wir machen Sportradio 360 seit 2011. Davor gab es The Fan, Sportradio im Internet 2005. Ich habe noch nie etwas Verrückteres, etwas Lebensgefährlicheres gehört als Folgendes. Take it away, Heiko.
Ja, Leon Dreiseitel ist Fahnenträger der deutschen Olympiamannschaft. Ja. Das wolltest du doch hören. Das ist komplett ungefährlich, komplett safe, das Ding. Nee, hallo erstmal. Ja, ich bin in San Francisco hier für den Super Bowl und sitze hier gerade am Fisherman's Wharf. Diejenigen von den 12 Hörerinnen und Hörern, die schon mal hier waren, die wissen, das ist direkt am Wasser. Das ist hier so ein, schon Touristenanlaufpunkt von hier, gehen die Fähren raus zur Golden Gate Bridge unter anderem. Und ich gucke direkt auf Alcatraz. Das ist gefühlt, ich kann immer so schlecht schätzen, vielleicht 800 Meter entfernt, wahrscheinlich sind es aber 1,5 Kilometer. Und gestern Abend waren wir hier auf der Media Party und da trifft man auch so einige deutsche Kollegen. Und dann habe ich gehört, dass ein Kollege, ich nenne jetzt nicht das Medium, vielleicht werdet ihr es ja auch noch sehen bis zur Ausstrahlung des Super Bowl, aber dass ein Kollege im Neoprenanzug hier von Land rüber geschwommen ist nach Alcatraz. Und ich hatte das meiner Frau erzählt, ich habe es dir erzählt und die Reaktion bei euch beiden war sofort dieselbe. Was? Das ist ja Wahnsinn, das ist ja lebensmüde, da sind doch Haie drin. Ich kann nur sagen, ich kenne denjenigen, der da geschwommen ist. Ist ein Lübecker Jung, war sogar an der Sporthochschule mein Vormieter, beziehungsweise ich war sein Nachmieter. Also er ist ausgezogen, ich bin eingezogen und dann haben wir festgestellt, wir kommen beide aus Lübeck. Der Junge ist in der Lübecker Bucht groß geworden. zwischen Quallen und was da noch nicht alles schwimmt. Du kennst die Gegend ja seit dem Sommer 2024 auch. Also ja, natürlich sollen hier angeblich Haie sein, aber ich weiß nicht, ob die Haie gewusst hätten, worauf sie sich eingelassen hätten mit ihm. Ja, schon eine schräge Geschichte. Aber ja, ihr werdet es oder könnt es hoffentlich selbst sehen und könnt euch dann eine eigene Meinung dazu bilden oder darüber.
Ja, es sind ja nicht irgendwelche Haie, die sich angeblich da tummeln, sondern es ist der große Weiße, der dort sein Jagdgebiet hat. Aber bitte, bitte, dann jeden, der es braucht und nachdem er ja bei der Media Party war, dann ist ja alles gut gegangen. Ein Wort, weil wir eben davor mit Kaiser und mit Leuchte darüber diskutiert haben, da wussten wir es noch nicht, jetzt wissen wir es. Leon Dreiseitel wird der deutsche männliche Fahnenträger werden, Heiko. Ich glaube, 51% des Publikums hat für ihn abgestimmt, 41% der deutschen Olympiamannschaft. Es gab 3 Kandidaten, also hat niemand mehr Stimmen gehabt, wie auch. Wobei natürlich wäre es möglich, dass jemand überhaupt keine Stimmen gehabt hat und dann ein anderer die restlichen 59% im Olympiateam. Aber muss man das in irgendeiner Art und Weise kommentieren jetzt? Ich weiß es gar nicht. Aber Leon ist Fahnenträger und damit sind wir jetzt alle fein.
Ja, aber ich hätte mich auch für die anderen gefreut. Also ich glaube, bei sowas muss man immer sagen, es ist ja mittlerweile, oh, hier schwimmt gerade eine Robbe vorbei.
Ja, ja so, okay. Bis der große Weiße kommt. Der große Weiße wird sie sich gleich holen.
Ja, nee, ist aber faszinierend, so die Reaktion der Zuschauer, die gucken sofort rüber, der eine macht gerade hier Robbengeräusche nach, also ja, naja, nee, es ist ja immer eine, bei so einer Fanwahl, beziehungsweise ist ja 50-50, aber wenn die Fans abstimmen, dann ist es natürlich immer auch so ein bisschen, ja, wer ist prominenter, wem gönnt man es persönlich mehr, ich glaube nicht, dass die Leute dann da durchgegangen sind, okay, wie viel hat der schon gewonnen, wie oft war der bei Olympia, wie oft wird er noch bei Olympia sein, das ist halt eine Fanwahl und ich denke mal, mit Leon Dreiseitel hat der bekannteste gewonnen von den 3 Kandidaten. Bei den Frauen kann ich das nicht so einschätzen, die Katharina Schmid, ich weiß, sie ist Skispringerin und hat wohl auch schon einiges gewonnen, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie erfolgreich sie war, was auch daran liegt, dass die letzten beiden Spiele aus Winterspiele in Südkorea und Japan und China ja immer zu Nachtschlafen der deutscher Zeit vorrangig ausgetragen wurden. Nö, also die haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ne? Die anderen hätten es auch verdient. Tobias Wendel mit 38 wären seine letzten Olympischen Spiele. Obwohl ich dir nicht mal sagen kann, Jens, der Name sagt mir natürlich was. Wendel Aalt ist deutsche Olympiageschichte. Ich weiß nicht, wie oft die gewonnen haben, aber ich weiß, dass sie gewonnen haben. Unter anderem Gold, mehrmals sogar. Aber ich kann dir leider nicht sagen, und da bin ich jetzt auf deine Expertise angewiesen, als Österreicher kennst du ja Linger. Das berühmte Rodel-Doppel. Ich weiß nicht, ob Tobias Wendel im deutschen Doppelsitzer oben oder unten liegt. Kläre mich bitte auf. Und die Hörerinnen und Hörer gleich mit.
Bei Linger und Linger weiß ich es. Ein Linger oben, einer unten. Ja, es ist völlig klar. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass die beiden, und das ist ja das Spannende, du siehst, außer du bist Dauergast in ARD und ZDF, immer diesen Samstag und Sonntagen, dann siehst du diese Rodler ja selten ohne Maske. Und als ich zu dieser Einkleidung des deutschen Olympischen Teams gekommen bin, da waren eben diese beiden Rodler genau dort in der Mixed Zone. Und ich wusste, es ging um Rodeln, aber ich hätte sie natürlich per se nicht erkannt. Ich war da froh, dass ich Philipp Raimund erkannt habe als Skispringer, aber den hatte ich davor natürlich bei der Vierschanzentournee oft genug gesehen. Und deshalb, es ist a moment to shine für alle und ich glaube, sie sind 4-malige Olympiasieger, aber da würde ich jetzt auch kein Geld drauf setzen. Was ich sagen kann, du hast mir es geschickt, Leon Dreiseitel hat sich sehr gefreut, als es erfahren hat.
Ja, aber da hätte sich jeder gefreut. Also ich meine, es ist ja auch immer, heutzutage muss man auch sagen, das ist ja gestellt. Also die wissen es ja vorher schon. Also es wird ja nicht zufällig jemand da mit der Kamera vor Leon stehen, wenn er den Anruf vom DOSB bekommt. Übrigens, ne, du bist es geworden. Also so realistisch muss man dann auch sein. Aber natürlich, und ich glaube, man hat auch gemerkt, er ringt so ein bisschen um Worte. Er weiß natürlich auch, das wird jetzt in den ganzen Social-Media-Kanälen geteilt. Da will man dann natürlich zum einen seine Freude zeigen, sagen, dass das eine Ehre ist, aber auch sagen, dass es jeder andere auch hätte verdient gehabt und so. Also ich finde, da war jetzt kein ne, oh mein Gott, und aufgerissener Mund und auf die Knie gegangen und beide Fäuste geballt. Nein, aber ich glaube, ich kenne die Katharina Schmid nicht. Wollte gerade, bevor du hier durchgeklingelt hast, mir ihr Video angucken auf der Facebook-Seite von Team Deutschland, wie sie reagiert hat. Aber ich glaube, das sind halt alle, ja, das sind Sportler, das ist eine große Ehre für die. Die werden hoffentlich ihren Moment genießen auf der großen Bühne. Ich habe gerade auch erfahren, dass Leon nicht der einzige Eishockeyspieler sein wird, weil bei den Tschechen, die haben David Pastrnak von den Boston Bruins, der genauso lange wie Leon in der Liga ist und fast genauso viele Tore geschossen hat. Das ist der Fahnenträger, der wird also auch früher schon rüberfliegen. Habe auch gerade gehört, dass Leon wohl am Freitag früh in Mailand ankommen soll und dann die Fahne bekommt. Mal sehen, wie das mit dem Jetlag verkraftet. Aber wir müssen natürlich auch so ehrlich sein. Jens, wir nehmen am Mittwoch auf. Heute Abend spielen die Oilers noch ein Spiel, und zwar kein geringeres als die Battle of Alberta gegen die Calgary Flames. Da geht's immer extra körperlich zu. Also hoffen wir, dass Leon verletzungsfrei bleibt und dass er dann auch tatsächlich zur Ausstrahlung dieser Sendung wahrscheinlich schon Richtung Flughafen unterwegs sein wird und dann in den Flieger von Calgary oder von Edmonton nach Mailand steigt. 8 Stunden Zeitunterschied auch. Wahnsinn.
Leon, ich weiß, du hörst uns. Also ja, herzliche Gratulation. Jetzt habe ich gerade mit Leuchte, vor allen Dingen bei Leuchte, der ist auf dem Weg nach Val di Fiemme, ist durch dieses Tal durchgefahren und sagt, schade, dass den Italienern niemand gesagt hat, dass die Olympischen Spiele jetzt sind und nicht in einem Jahr erst. Das kann der NFL nicht passieren, oder? Wie ist es, wenn man in San Francisco landet? Ist man direkt drin im Super Bowl-Trubel oder ist es gar nicht so schlimm? Wenn es überhaupt schlimm ist.
Ja, es ist sehr entspannt, muss ich sagen, Jens. Und ich bin seit Montag hier, bin Montagnachmittag angekommen und habe noch kein richtiges Gefühl für diesen Super Bowl. Ich suche hier nach Storylines. In manchen Orten liegen sie auf der Straße. Ich habe hier noch nichts so richtig gefunden. Ich kann dir nur sagen, aber das ist auch nur mein Gefühl, aber auch so das Feedback von meinem Bauchladen. Sportliche Stories interessieren nicht. Das geht alles hier Richtung Politik. Also Tackles, Touchdowns, Trump. So in die Richtung ging da natürlich schon los am Sonntag, als Bad Bunny bei der Verleihung der Grammys Ice Out auf der Bühne gesagt hat. Damit war, wie sagt man so schön, the tone is set. Dann haben jetzt ja TP, Turning Point USA, dieses konservative Studentennetzwerk, das von Charlie Kirk gegründet wurde, die haben am Dienstag bekannt gegeben, dass sie eine All-American Halftime Show, also eine alternative Halbzeitshow anbieten werden für alle, die sich nicht von diesem, ich zitiere, Woke-Mist von Bad Bunny, sage ich mal, vereinnahmen lassen wollen. Und dann deshalb wird dann da, es geht eine auf den sozialen Kanälen, auf YouTube, auf anderen konservativen Medien, die schalten dann oder die bieten eine alternative Halbzeitshow, in der es um, Zitat, Family, Faith and Freedom geht. Da tritt dann unter anderem Kid Rock auf. Ja, kann jeder halten und denken und lassen, wie er will. Aber ich finde, bislang ist es ja eigentlich immer sehr ohne Politik ausgekommen. Dieser Super Bowl, selbst im vergangenen Jahr, als Trump in New Orleans war und deshalb alles im Korridor weiträumig abgesperrt wurde, ging es letztlich ums Spiel, weil es auch ein super Spiel war. Dieses Jahr, Trump wird nicht hier sein, hat gesagt, das ist ihm zu weit weg. Und man muss ja auch sagen, letztes Jahr, das war eine Ausnahme. Also US-Präsidenten gehen normalerweise nicht zum Super Bowl. Aber dieses Jahr, vielleicht liegt es auch daran, dass halt kein Patrick Mahomes diesmal hier ist, sondern ja eher, sage ich mal, zwei Teams, wo du sagst, also vor Saisonbeginn hätte die niemand auf der Rechnung. Aber ich finde, Eis ist nach wie vor ein großes Thema. Dann natürlich auch die Halbzeitshow. Also mir tun die Spieler so ein bisschen leid, weil die werden ja hier wirklich jeden Tag vor die Medien gezerrt. Das ist einfach so diese Verpflichtung der Super Bowl-Woche. Und natürlich kannst du ganz viele sportliche Fragen stellen. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr nur um Defensive und Offensive Schemes und um Yards after Catch, sondern dann geht's halt auch um die Halbzeitshow, von der die Spieler ja gar nichts mitbekommen. Die sind in der Kabine, ja, ne? Und trotzdem werden sie mit diesen Fragen genötigt, dazu gedrängt, irgendwas doch zu sagen. Viele sagen auch, du, ich kenne von der Musik überhaupt nichts. Also ich kenne keinen einzigen Song. Ich persönlich muss sagen, ich auch nicht. Aber ich bin auch ein weiser 51-jähriger Mann.
Wir sind alt.
Also ich finde, es ist, wir haben ja schon öfter mal so gesprochen, das Land ist sehr gespalten und selbst dieser Super Bowl, glaube ich, wird es für die 3, 3,5 Stunden nicht schaffen, dieses politische Außen vor zu machen, weil es, glaube ich, auch von, weil einige das auch nicht wollen. Also ich meine, Trump hatte ja gleich, als Ende September bekannt gegeben wurde von der NFL, Bad Bunny wird der Halftime Show weg, hat er gleich gesagt, das ist eine it's a terrible choice. Und ja, mittlerweile ist es ja so, wenn Trump was sagt, das polarisiert. Das macht einige wütend, das macht andere, die engagieren sich dann erst recht dafür und so. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Zuschauerzahlen oder die Einschaltquoten. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, es geht diesmal wirklich nicht nur um Sportliche, sondern sehr viel auch um Politik.
Zwei Dinge noch schnell, Heiko. Du warst ja schon ein, du bist, was ich aus persönlicher Erfahrung weiß, jetzt nicht ganz ein Boston Citizen, aber du warst es mal, ein Bostonian. Und als diese unglaubliche Ära Tom Brady
ist jetzt gerade gefroren,
am Start
jetzt.
War, hast du damals mehr, also du bist da natürlich ein objektiver Journalist, aber hast du damals eine größere Verbindung zu den Patriots gehabt, als es jetzt ist mit diesem Team?
Nee, ich hatte damals eine viel größere emotionale Bindung. Lag vielleicht auch daran, dass Sebastian Vollmer Deutscher gespielt hat. Klar, Tom Brady, ich meine, an dem kommst du nicht vorbei. Aber ich muss auch sagen, Jens, mein erster Super Bowl mit Brady war 2008 in Glendale. Das ist mittlerweile, Gott, 18 Jahre her, Wahnsinn. Als sie damals gegen die Giants verloren haben, einzige Saisonniederlage. Und es war irgendwie anders. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jünger war, dass man mittlerweile älter ist, dass man in der glücklichen Lage war, dass ich in der glücklichen Lage gewesen bin, schon viele Sachen gesehen zu haben. Aber diese Patriots-Saison ging komplett an mir vorbei. Ich habe eingeschaltet bei den Playoff-Spielen. Ich weiß nicht, ob mich das zum Erfolgsfan macht oder nicht, aber die vergangenen beiden Jahre hat es mich nicht interessiert. Ich fand, das waren auch selbstverschuldeter Abgang oder self-inflicted wounds, Absturz sozusagen. Ich finde, die haben sehr, sehr viel noch von den Ergebnissen und Erfolgen der Vergangenheit gelebt. Die haben die Zuschauer nach wie vor noch gemolken auf "Hey, look at the six banners". Und das, was da auf dem Spielfeld war, war halt einfach ganz, ganz schlimm. 4-13 jeweils die Rekorde oder die Bilanzen der vergangenen beiden Jahre. Und dieses Jahr, glaube ich, wäre jeder damit zufrieden gewesen, wenn es irgendwie eine 8-9 oder eine 9-8 Saison geworden wäre. Aber ja, also ich weiß nicht, wie es zu Beginn der Tom Brady-Ära in Boston war, aber es ist schon so ein Drake-May-Fever. Selbst meine Schwägerin, Drake May ist ja von UNC und meine Schwägerin hat an der UNC studiert, die schickt mir so viele Instagram-Stories von Drake May von der UNC-Seite und die hat mit American Football nicht viel am Hut, aber ich könnte dir nicht sagen, wer die zwei Wide Receiver sind jetzt zum Beispiel, noch nicht. Ich werde mich damit jetzt noch ein bisschen befassen. Finde eine schöne Geschichte mit Mike Vrabel. Der könnte der erste Coach werden, der als Spieler und Trainer mit einem Verein Super Bowl Champion wurde. Aber nee, also die Zeiten, wo ich wirklich sonntags um 13 Uhr vorm Fernseher saß und die Patriots geguckt habe, die sind echt vorbei, weil es einfach für mich Wichtigeres gibt. Also mit den Kindern was zu machen, die zum Sport zu bringen, denen bei ihrem Sport zuzugucken. Und ich habe die Ergebnisse mitbekommen, habe aber oft dann, klar, Patriots sind das dominierende Thema, aber es hat mich echt nicht so interessiert. Hab dann abgeschaltet im Radio oder so. Also ich freue mich, dass sie hier sind. Aber ob sie gewinnen oder nicht, ist jetzt für mich nicht so wichtig. Ich finde, Seahawks bieten auch eine tolle Story mit Sam Darnold. Und ja, also ich bin hier wirklich diesmal komplett neutral, würde ich sagen.
Und seit letzter Woche haben wir erfahren, dass das französische Nationalteam eines der Favoritenteams für die Fußballweltmeisterschaft 2026 in deiner unmittelbaren Nähe Quartier aufschlagen wird. Du musst gar nicht sagen, wo. Wer möchte, kann es eh herausfinden. Du kannst auch sagen, wo. Aber welche Facilities erwarten die dann? Also was ist dort? Warum denkst du oder warum weißt du, haben sie sich gerade dafür entschieden?
Habe ich keine Ahnung, weil ich kein Französisch spreche. Es gibt ein tolles Video vom französischen Fußballverband, wie Didier Deschamps vor Ort war und da sich die Plätze angeguckt hat, die werden bei uns, ich wohne in einem Ort, du kennst ihn, knapp 20, 25 Minuten westlich von Boston und da gibt's das Babson College und warum auch immer, die haben sich das ausgesucht. Die werden in Boston wohnen und dann täglich rausfahren zum Training und als Didier Deschamps sich den Platz angeguckt hatte, das war ganz interessant, da sagte er nur, ja, nee, also die stellen ihm natürlich alles zur Verfügung, weil die Saison dann ja vorbei ist am College, aber er hat gleich gesagt, also nee, der Rasen, das muss aber viel besser werden. Ich war komplett überrascht, dass die Franzosen sich das ausgesucht haben. Wettertechnisch macht es für mich Sinn, in den Nordosten zu gehen, ohne dass ich jetzt weiß, wo sie überhaupt spielen. Aber ja, nur wettertechnisch. Ich habe ja schon mal gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum die Deutschen sich North Carolina ausgesucht haben. Viel zu schwül, Temperaturen. Freue mich aber dann, die Franzosen da bei uns wirklich zu sehen. Also bis zu dem Trainingsplatz ist es von unserer Haustür 5 Kilometer. Du würdest hin joggen, ich werde trotzdem mit dem Fahrrad fahren wahrscheinlich. Meine natürlich. Nachbarin, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ist Französin.
Ja,
also
natürlich.
Marie, die könnte mir sicherlich helfen bei der Übersetzung. Also nee, das ist großartig, wirklich großartig. Ich habe das zuerst gar nicht, ich habe das irgendwie so mal nebenbei mitbekommen, weil Ryan ja auch Fußball spielt und irgendeiner von seinen Fußball-Buddies hat das erzählt und hat er das nebenbei erwähnt und dann irgendwie neulich machte das Klick und sagt, was, die Franzosen? Wirklich bei uns im Ort, nicht mal in der Nähe, bei uns im Ort. Und also das ist natürlich großartig. Habe das dann auch schon mal gleich an meinen Bauchladen weitergeleitet und ich sag mal, generell wäre es, selbst wenn es Usbekistan gewesen wäre oder so, wäre eine tolle Story.
Aber das ist geil.
Ja, das ist natürlich, muss man schon wirklich sagen. Wir spielen noch am 26. März ein Testspiel gegen Brasilien in Foxborough. Da wird schon mal alles so ein bisschen getestet und so. Also ist schon schön.
Ja, ja. Ich meine, das ist Weltklasse, aber ein Super Bowl ist natürlich nur Weltklasse und das ist jetzt wirklich der Rauschmeißer. Wenn Shampoos den relativ kurzen Weg antritt aus Los Angeles, aus Hermosa Beach nach San Francisco und
muss er hier, ja nicht, muss er ja nicht. Jens, das ist ja das Ding, ich muss ja immer zum Super Bowl. Der wird ja nie in Boston ausgetragen. Shampoos lässt den Super Bowl zu sich kommen. Nächstes Jahr ist es in L.A. Ja. Der muss nicht hin.
Ja. Ja, aber du hast ihm einen fantastischen Garderobenvorschlag gemacht und ich verstehe überhaupt nicht, warum Shampoos das abgelehnt hat, aber vielleicht überrascht er dich ja und uns ja alle. Wir brauchen dann natürlich belastendes Fotomaterial. Hat er sich angekündigt, der Jürgen, oder eher nicht?
Ich habe von ihm nichts gehört. Nee, ich habe nichts gehört. Also ich gehe auch davon aus, kannst du mir vielleicht sogar noch sagen, dann am Wochenende...
Wie in der Süddeutschen, ne?
Aber ich meine am Freitag generell die deutschen Medien. Also am Freitag beginnen ja die Olympischen Spiele und das ist ja wirklich jetzt mal zur besten deutschen Sendezeit in derselben Zeitzone und das wird ja dann gefühlt doch anders wahrgenommen und deshalb, die Bundesliga geht auch weiter. Ich bin mal gespannt, wie viel Platz da in den deutschen Medien dieser Super Bowl einnehmen wird. Wie gesagt, also kein Deutscher hier, kein Deutscher dabei, obwohl die Patriots einen haben im Practice Squad. Einer aus Neuötting, der wurde am Lorenz Metz, heißt er, wurde am 17. Januar verpflichtet für den Practice Squad. Aber der wird natürlich nicht spielen und von daher, ja, kein Patrick Mahomes, nichts. Ich glaube, die Nerds werden nach wie vor einschalten, auch gut, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Sportenthusiast, ohne dass ich jetzt den olympischen Kalender für Montag kenne, sagt, also ich schlafe lieber die Nacht durch und gucke dann Montag früh um 9 Uhr Biathlon oder Skispringen oder Eiskunstlaufen.
Ich zum Beispiel. Aber ich schaue es mir trotzdem im Real Life an. Danke, Heiko. Kurze Pause in der Big Show 747.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Bundesliga nicht ausführlich besprochen, die deutsche. Obwohl ich preciously viel gesehen habe eigentlich am Samstag. Dieser Elfmeter, den Leipzig gegen sich, also der von Raum auf St. in St. Pauli, unstrittig. Aber wenn sogar Axel Goldmann, der wenig weniger mag als Leipzig, davon spricht, dass das ein Stürmerfall war an David Raum und dass der VAR dieses nicht erkennt, was alle erkennen, schwierig, gleich schwierige Geschichte in Augsburg. Ja, auch da, puh, da gibt es natürlich Michael Gregoritsch zu feiern, den österreichischen Teamheroen, der Österreich zur WM geschossen hat. Oder man hätte natürlich auch über eine klitzekleine Schwächeperiode der Bayern expliziter sprechen können. Aber da hat mir in dieser Woche die Kraft bzw. die Gesprächspartner gefehlt. Das ist das eine, was so ein bisschen liegen geblieben ist. Dann hätte man natürlich auch, aber das werden wir hoffentlich während der Olympischen Spiele nachholen, mit zum Beispiel Corbinian Eisenberger drüber plaudern können. Naja, Franzi Preuß wird ihre Karriere am Ende dieser Saison beenden. Franzi Preuß, die beste deutsche Biathletin der letzten Jahre, vergangenes Jahr Gesamtweltcupsiegerin. Und bin gespannt, ob sie, keine Ahnung, wenn Olympia gut läuft, ob Franzi Preuß dann nicht vielleicht sagt, wisst was, ja, was quäle ich mich da noch? Oder ob sie dann mit noch größerer Freude das letzte Trimester im Biathlon-Weltcup bestreitet. Hätte man ansprechen können, wollen wir während der Olympischen Spiele mit dem Corbinian im besten Fall natürlich auch machen. Ja, und dann auch noch nicht näher besprochen, Skispringen in Willingen. Finde ich natürlich stark, dass so viele Leute dann kommen, obwohl ja von der Weltspitze waren alle am Start, bin mir nicht ganz sicher, aber so kurz vor Olympia, das heißt, in manchen Orten lebt der Skisprungsport. Wir haben ja zu Beginn des Jahres darüber gesprochen, dass als da in Finnland gehupft wurde, 8 Zuschauer im Publikum waren, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, aber das in Willingen, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Vergesse ich jetzt noch irgendwas, was unbedingt dringend notwendig wäre? Naja, vielleicht das, dass ich bei The Athletic gelesen habe, dass die Pittsburgh Pirates eigentlich ja wirklich das Team, das ich am überragendsten finde, wenn es um Baseball geht, aber die sind halt so schlecht gewesen die letzten Jahre, dass es schwierig war, den Pittsburgh Pirates zuzuschauen, aber dass die in der Offseason gut abgeschnitten haben. So, jetzt kommt mein Lieblingshund, mein neuer Lieblingshund herein, Lieblingshund, Studiohund Rosie. Das heißt, Aufnahme beendet. Weiter geht's mit Tennis in der Big Show 747.
Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360.
Dankeschön.
Herrschaften, Big Show 747 und wir bringen uns raus mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, wir kehren nochmal dorthin zurück und mit dem Tennissport und wir tun dies mit Stefan Hempel von Sky. Servus Stefan.
Jens, ich grüße dich. Happy New Year.
Schauen wir mal, was jetzt geht. Happy New Year, du hast den Jahreswechsel in Australien verbracht, da kommen wir gleich drauf. Aber ich habe ja davor gerade Toni Lieto vom Kicker am Rohr gehabt und der Toni sagt, ja, es sind 5 Mannschaften, mindestens 5 Mannschaften, die den Aufstieg noch schaffen können. Er hat aber eigentlich keinen klaren Favoriten. Jetzt niemand verfolgt die zweite Liga genauer als du. Traust du dich irgendwie, irgendwelche Prognosen abzugeben? Toni kümmert sich natürlich in erster Linie um Schalke, aber Schalke ist auf keinen Fall durch. Wie liest du im Moment das Tableau, wenn es um die zweite Fußball-Bundesliga geht?
Also ich habe am Wochenende, ich bereite gerade meine Sendung vor, der Topspiel am Samstag, Darmstadt gegen Kaiserslautern, da ist für mich die heißeste Aktie mit dabei, Darmstadt 98, 10 Spiele nicht verloren, sehr heimstark, sehr unaufgeregt, guter Coach, bisschen eitel, aber macht auch einen guten Job und die sehe ich ganz weit vorne. Schalke, glaube ich, kriegt noch Probleme. Das ist prinzipiell eher eine große Überraschung, dass Schalke da überhaupt steht, ne? Also wenn man die Genese mal so ein bisschen sieht, keiner hätte vor der Saison gesagt, hey, die holen jetzt einen Trainer, der heißt Muslic. Du kennst ihn logischerweise, er gefühlt ein Landsmann von dir, der hat einen österreichischen Pass. Ich kenne ihn auch. Er wurde damals in Ried entlassen, da habe ich für Sky Österreich das letzte Spiel von ihm mit Ried in Alltag kommentieren dürfen, ja? Hatte also Vorkenntnis, dass der jetzt diesen großen Tanker Schalke 04 in die richtige Richtung lenkt. Respekt. Frank Baumann, mein alter Freund aus Nürnberg, muss man sagen, Politik der ruhigen Hand, wobei gar nicht so ruhig eigentlich das Transferfenster über die Bühne ging mit Checo und Lukas und was sie jetzt alles gemacht haben. Jetzt schon fast ein kleiner Skandal, dass sie das Villa gebracht haben, dass da jetzt irgendwie die amerikanische Aktie angebrochen ist. Aber gut, die spielen im Moment nicht gut. Die haben eigentlich in der Vorrunde auch nicht gut gespielt, hatten oft ein bisschen Matchglück. Der liebe Gott hat nach den letzten Jahren halt auch gesagt, hey, Königsblau muss auch mal ein bisschen strahlen. Deswegen sind sie in diese Position gekommen. Ich finde sie nicht uninteressant. Ich bin sehr effektiv, unaufgeregt. Da ist kein Glanz und Glamour, aber das braucht man im Ruhrpott auch nicht. Ich glaube trotzdem, dass die noch rausrutschen könnten. Also da habe ich stabilere Mannschaften im Blick, wie zum Beispiel Hannover 96, die ich einfach sehe, den besten Fußball spielt Elversberg. Die haben ja eh nichts zu verlieren. Ja, das ist immer die Drucksituation natürlich eine andere, wenn von dir eigentlich keiner was erwartet und du bist dann plötzlich auf Platz 2, machst dann munter weiter. Und ja, Kaiserslautern, würde ich sagen, ist so die letzte Chance jetzt in dem Duell in Darmstadt. Aber ich habe vor der Saison Paderborn, Darmstadt und Hannover auch so ein bisschen im Blick gehabt. Da muss ich mich mal selbst loben. Schalke gar nicht, ja. Die sind jetzt auch mit dabei. Aber ich würde da eher dabei bleiben. Aber in einem anderen Ranking. Also ich würde sagen, Darmstadt stärkste Mannschaft im Moment in der Liga. Und dann, also so ist das Tableau im Moment nicht, aber ne, also aktuell diese Leistungstabelle, würde ich sagen, Hannover, auch sehr clever, guter Trainer, Elversberg und dann eher Schalke und Kaiserslautern, Paderborn vielleicht da noch mittendrin, die kann man auch schwer einschätzen, aber so ist im Moment mein Gefühl.
Wir versuchen gleich den Paul wieder dazu zu holen, aber ein Wort noch zum ersten FC Nürnberg, der Club ist im Niemandsland, richtig? Wird er dort auch bleiben? Oder oder muss man sich fürchten nach unten oder darf man hoffen auf oben?
Ich beantworte deine Frage einfach mal nicht und sage, für mich ist der FC Nürnberg personell wohlgemerkt, ne? Muss man Paul genau hinhören, personell, ja? Ist ein Aspekt im großen Ganzen einer Sportart unter den Top 3. Kann ich auch begründen. Reichert für mich einer der besten Keeper der zweiten Liga. Zwei Nationalspieler auf der Innenverteidigerposition mit Lokoschwili und Gruber. Sehr gut. Links vielleicht der beste Linksverteidiger mit Yilmaz. Rechts müssen wir uns ein bisschen umschauen. Mal gucken, wer das jetzt macht. Ne? Neuzugang und nicht. Makeye vielleicht mit der beste Sechser in der Liga. Sind wir uns einig, oder? Ein Transfermarkt spricht von 3 Millionen, glaube ich. Ja. Du hast Justwan, du hast Finn-Ole Becker, du hast diesen Suma und hast noch ein paar junge Aktien. Ich übertreibe da natürlich immer ein bisschen. Vielleicht ist es auch Top-5-Kader, aber ich sag Top-3. Da musst du natürlich abziehen. Sie haben nach 5, 6 Spielen einen Punkt und der Kader war ganz anders zu Beginn der Saison. Deswegen sind sie nicht oben mit dabei. Jetzt haben sie einen guten Schnitt mit Klose. Vertragsverlängerung offen. Ganz kurios, schlecht kommuniziert. Er auch immer kein gutes Bild, das er da in der Öffentlichkeit abgibt. Wir fragen ja jede Woche nachgefühlt und er sagt, das ist euer Thema. Nein, Miro Klose, es ist euer Thema. Ihr habt nämlich im November schon damit angefangen und von einer Vertragsverlängerung gesprochen, dass sich beide Seiten eigentlich einig wären. Ja, und dann ging es um die Jahreshauptversammlung, dann ging es um Weihnachten, dann ging es um Silvester. Jetzt geht es plötzlich um Ostern. Schlecht. Schlecht kommuniziert. Thema nicht vom Eis gebracht, wie müssen Spieler denken, wenn sie über die Zukunft nachdenken, wenn sie gar nicht wissen, wer in der nächsten Saison Trainer ist. Schlecht. Ja, Miro Klose bin ich immer so 50-50, Weltmeister tut dem Club gut, Kommunikation, immer ein bisschen so, kommt man immer ein bisschen so wie eine leere Hose um die Ecke in den Interviews, wo ist das Feuer, Know-how mit Sicherheit, die jungen Spieler schauen zu ihm auf, ja, das ist der Club und jetzt beantworte ich doch deine Frage. Mich würde nicht wundern, wenn sie da unten noch ein bisschen aufpassen müssten. Nach oben ist der Zug abgefahren. 26 Punkte, ich habe die Tabelle vor mir, sind 12 Punkte auf Platz 3. Das ist nicht zu machen.
Okay. So, lass uns zum Tennis wechseln. Du hast Justin Engel begleitet nach Australien. Justin ist in der ersten Runde der Quali gescheitert. Kein Problem. Ja. Es war das zweite Mal, dass er jetzt bei einem Grand-Slam-Turnier dabei war. Lass uns ganz kurz mit Paul, wenn das denn technisch möglich ist. Also wir sehen Paul, das seht ihr draußen nicht, wir sehen Paul. Wir fangen aber trotzdem mit dir an, Stefan. Das große Ganze, Uwe Semrau, die alte Legende, hat vorhin gesagt, dass für ihn war das die letzte Chance, die letzte, allerletzte Chance von Alexander Zverev, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Er hat das so begründet, es wird nicht mehr oft vorkommen, dass Sinner schwächelt und gleichzeitig Alcaraz schwächelt. Ist der Uwe, die alte Legende, da ein bisschen zu streng, Stefan?
Nee, ist genau richtig.
Wirklich? Ich sehe es nicht. Ja, okay, bitte. Bitte. Paul, das ist dein Thema. Du sagst nein.
Ich werde dann schön dagegen halten, ja. Aber er ist jetzt noch gar nicht gefragt worden, oder?
Ja, okay, bitte, Stefan, bitte dann alles du begründe.
Also, ich sage, diese Chance verpasst. Du musst das Match gegen Alcaraz ziehen, egal welche Begleitumstände und wer und wie. Also ich glaube, du musst ja sehen, wenn Zverev einen Grand Slam gewinnen will, muss er in der Auslosung ja beide schlagen, ne? Also er kriegt den einen im Halbfinale immer und den anderen kriegt er im Finale. Halte ich für fast ausgeschlossen. Wimbledon sowieso nicht, weil der Belag da aber eben nicht passt. US Open am ersten und French Open, klar, auch wieder ein Thema. Du siehst halt einfach in den ganz großen Matches, dass ihm ein paar Prozent fehlen. An Cleverness, an Coaching, an emotionalen Coaching vor allem, das ist ganz wichtig, wenn du siehst, wie Alcaraz das Publikum mitnimmt in diesem Halbfinale, das spielt bei 5 Stunden irgendwann eine Rolle. Da lässt du dich natürlich auch, weil die Kräfte nachlassen, vom Publikum tragen. Ne? Das macht der kleine Spanier clever. Faust, wann sehe ich bei Zverev mal eine emotionale Regung, wenn er einen guten Ball spielt? Und er hat einige gute Bälle gespielt. Respekt vor seiner Leistung, es war ein super Turnier von ihm, gar keine Frage. Wobei er selbst sagt, gegen Tien, wenn er einen Aufschlag nicht hat, gewinnt es nicht in der Rallye. Und so ist es ja gegen Sinner und Alcaraz für ihn auch. Ne? Er braucht eine absolute Topform, er braucht einen super Tag, um mit denen in den Rallyes mitzuhalten. Wenn es nicht gelingt, bleibt nur noch der Aufschlag als Ausweg. Dann gehst du ein paar Mal im Tiebreak, kannst du auch gewinnen. Er hatte jetzt die Chancen. Ich finde, zweiter Satz kann er zumachen. Er hat dann auch in der Phase, als Alcaraz ihn nicht mehr bewegen konnte, zu wenig draus gemacht, finde ich. Also da musst du, glaube ich, strenger mit dir selbst sein und einfach konsequenter. Da wusste er noch nicht gar nicht, was da jetzt abgeht. Gut, und dann serviert er hinten aufs Match. Ne? Mehr geht eigentlich nicht. Er ist ja mit der stärkste Aufschläger auf der Tour, serviert aufs Match im 5. Dann muss es halt auch mal ziehen im Halbfinale. Und Sinner war wirklich nicht in seiner absoluten Topform. Das hat man in Runden zuvor teilweise auch schon gesehen. Gegen Djokovic jetzt verloren dann. Und also ich fand, es war eine sehr, sehr gute Chance für ihn, zumindest ins Finale zu kommen. Und dann muss man sehen, gegen Djokovic dann immer speziell, aber ich glaube, dass so eine Konstellation nicht mehr so oft kommt. Und wenn sie kommt, dann muss wieder alles passen. Also, aber klar, körperliche Komponenten spielen eine Rolle, wobei ich glaube, eher nur in Australien. In Paris, bei den US Open vielleicht mal, ne? Und in Wimbledon regnet es ja immer. Insofern, das ist so mein Gefühl. Aber top Turnier gespielt, super Leistung, gar keine Frage. Aber an den Ansprüchen, der er sich selber gibt und an denen er sich messen lassen will, ist es halt in Anführungszeichen nur ein Halbfinale. Aber das ist ja ohnehin so ein bisschen seine Kommunikation. Er hechelt dieser Nummer 1 hinterher, diesen Grand Slam-Titel. Super Karriere, ne? Ich meine, der hat alles fast erreicht, ja. Insofern ist es okay. Aber sie messen ihn immer an dem, was er nicht hat und nicht an dem, was er hat. Da ist er aber selbst schuld, weil er das selbst so will.
Genau, er selbst sich auch. Jetzt du, Paul, du bist natürlich viel optimistischer als Uwe Semra und Stefan Hempel.
Viel, viel optimistischer. Aber wenn man genau, also ich habe jetzt wirklich bei Stefan genau zugehört. Das ist auch immer wichtig, ja, bei Stefan. Also er sagt erst, ja, Uwe Semra hat recht. Und dann kommen aber diese Zwischentöne. Und dann kommen auch so ein bisschen diese Einschränkungen. Ja, also komplett die Tür zu. Natürlich nicht. Weil jetzt schauen wir mal hin, wie hat sich denn Sascha Zverev in der Offseason jetzt auch schon verbessert, er ist offensiver geworden, er hat, finde ich, irgendwie, also wenn wir jetzt auf die Australian Open schauen, dann hat er überragendes Tennis gespielt, gerade das Match gegen Lerner Tien möchte ich jetzt hervorheben, gegen Cerundolo, hat da auch, also gegen Tien in 4 gewonnen, die Big Points super gespielt, aggressiv gespielt, sehr gut aufgeschlagen natürlich, aber er ist offensiver geworden, mehr ans Netz rangegangen und gerade aus der Mitte, also dieses Aufschlag +1 und die Vorhand aus der Mitte, da hat er sich verbessert und warum soll er sich denn nicht weiter verbessern? Und dann nehmen wir doch nochmal das Alcaraz-Match. Stefan hat es gesagt, er serviert im zweiten Satz schon auf den Satzausgleich. Wenn er das macht, dann gewinnt er das Match. Am Ende fehlen ihm natürlich die Körner, weil er dann wieder ein bisschen zu passiv war, zu vorsichtig. Das ist ja das Schöne am Tennis, dass man dann auch selbst auf unser Amateurlevel das runterbrechen kann. Das ist verdammt schwer, wenn ein Gegner angeschlagen ist und dann aber auch riskiert und trifft und sowas, dass du selber in diesem aggressiven Flow bleibst. Und ich kann ihn da total verstehen, dass er dann wieder ein bisschen zu passiv war. Hätte er auch gut gehen können, aber Alcaraz hat sich fantastisch erholt. Und Stefan sagt es vollkommen richtig. Es wird wahrscheinlich jetzt mit Sinner und Alcaraz, dass er beide schlagen muss. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Da wird es natürlich jetzt erstmal nicht leichter. Aber wir haben auch bei diesem Slam gesehen, wie viel bei einem Slam immer noch passieren kann. Sinner hatte wahnsinniges Glück, dass er nicht gegen Spassieri rausgeht. Wahnsinniges Glück. Djokovic hatte vorher wahnsinnig Glück, dass er nicht disqualifiziert wurde. Dann spielt Djokovic ein unglaubliches Match gegen Sinner. Also letztendlich wäre es für Zverev ist es natürlich unfassbar bitter, wenn er auch am Ende auf ein mögliches Finale gegen Djokovic blickt. Das hat er auch noch lange nicht gewonnen, aber ich glaube, er hätte sehr, sehr gute Chancen gehabt, weil er dann wahrscheinlich der Frischere ist. Ich sag, es ist immer noch drin. Er ist 28. Er sagt auch immer, ich bin 28, nicht 38. Er hat die Fitness, er hat auch den Willen, was zu verändern. Das hat er gezeigt. Er ist reflektierter geworden und er muss wenn er jetzt nicht in ein Loch fällt, und ich hoffe es sehr, dass er es nicht tut, ich habe ein gutes Gefühl, er war, finde ich, auf dieser Pressekonferenz direkt nach dem Match großartig, war wirklich, ja, war schon sehr aufgeräumt und er war positiv, er hat nach vorne geschaut und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen sage ich, die Chance wird nochmal kommen. Ob er es schafft, muss schon sehr viel zusammenpassen wahrscheinlich, weil Alcaraz und Sinner irgendwo auf einem Level schon enteilt sind, aber er kann sie knacken. Er kann sie knacken. Er hatte Alcaraz auf der berühmten Schaufel.
Aber ich habe beim Paul natürlich auch zugehört, Jens, ne? Und 80% Konjunktiv, ne? Hätte er mal ausserviert, ja. Hätte er hier, aber halt nicht Konjunktiv, sondern die bittere Realität sieht anders aus.
Ne? Ich weiß, das ist, ja.
Sagen, in der, wenn man jetzt nicht nur Australian Open betrachtet, ne? Also gab es noch andere Matches und ich glaube, Australian Open ist das einzige Grand Slam, wo du diese körperliche Komponente auf die ein bisschen setzen kannst bei Sinner und Alcaraz. Da sind die anfällig, ne? Er ist super durchtrainiert. Er hatte ja gar keine Probleme. Der war auch platt nach diesem Match gegen Alcaraz, ne? Aber der ist ja wahnsinnig fit, der Sascha. Also es ist unfassbar. Ja, es ist vielleicht auch der größte Kämpfer und so, ja? Aber es fehlen trotzdem ein paar Module. Ich sage immer wieder emotionales Coaching, wenn ich in seine Box schaue und in die Box von Alcaraz. Das ist wie Himmel und Hölle. So klar muss man sagen, ne? Mit viel Spaß und Freude und Liebe zu diesem Sport, der Alcaraz versprüht. Und er lacht so in Drucksituationen dann mit Lopez und wie auch immer. Und bei Zverev rührt sich da überhaupt gar nichts. Also, und dabei mögen sie ihn übrigens in Australien. Ich habe ja auch zwei Matches von ihm gesehen. Die lieben ihn. Also, die Fans da, wirklich, das ist ja nicht so wie an anderen Orten, vielleicht wo ein bisschen weniger Sympathie genießt, da ist es super. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er da sich in diesen Fight, in diesen Infight noch ein bisschen mehr reinbegibt und so auch mit den Zuschauern und so. Es hilft dir bei so einem 5-Stunden-Match auf jeden Fall, weil du willst ja geliebt werden, ne? Und so ein Heimspiel fühlt sich immer besser an, als wenn die anderen immer nur beim anderen jubeln, so also frenetisch, finde ich so ein Gefühl, aber ja.
Sehr guter Punkt. Ich glaube, man darf, also bei Sascha, einfach diese ganze Geschichte jetzt, das hat natürlich, also es ist irgendwie auch, es passt jetzt so ins Bild, es hat diese ganze Tragik, er ist dieser Unerfüllte, dass es immer, immer knapp dann nicht reicht. Denk an das US Open Finale gegen Thiem und ja, jetzt wäre es auch wieder irgendwo, war es eigentlich aufgelegt, dass es jetzt diesmal klappt und dann hat der Alcaraz die Probleme und es klappt trotzdem nicht. Und das ist dann schon irgendwo da hinten tief drin, da oben. Im Kästchen, ja, im Stübchen. Und der Alcaraz, sage ich, ist ganz tief immer drin. Das ist ein, wie Stefan sagt, er ist wahnsinnig positiv. Und ich habe immer das Gefühl, er liebt auch dann diese Challenge. Und ganz wichtiger Spruch, habe ich gestern beim Workshop auch gesagt, das ist bei Alcaraz, winning brings winning. Er weiß, er zieht es am Ende. Er zieht es auch und er hat diese unfassbare Fünfsatzbilanz. Und also, wie man sich in einem Match wie der gelaufen ist, Ende dritter Satz, dann der ganze vierte Satz, wie man sich so erholen kann, das ist wirklich unglaublich und ich glaube auch, klar, das führt dann dazu, dass du auch sagst, hey, ich ziehe diese Matches am Ende, da können noch sehr, sehr viele Slams bei Alcaraz und Sinner folgen, das ist die hohe Wahrscheinlichkeit und gegen Sascha spricht, dass es dann meistens immer wieder nicht geklappt hat, dass das auch eben so manifestiert ist, aber wie schön wäre es, denk an Wawrinka, ja, der es dann mit 30 schafft, wie schön wäre es, wenn Sascha irgendwie dann das Momentum bei einem Slam noch erwischt.
Je öfter, dass du nah bist, desto unrealistischer ist es, dass du das nächste Mal packst, weil sich das, wie du richtig sagst, alles manifestiert. Tennis lebt viel von der Erinnerung. Ja? Und ich erinnere nur an Roger Federer gegen Djokovic 2019 Wimbledon-Finale, als der Kollege aus der Schweiz zwei Matchbälle hatte. An was hat Djokovic gedacht?
US Open ein paar Jahre davor.
So. Der Stich tut weh.
Genau so funktioniert Tennis in der Weltspitze. Und Alcaraz ist genau aus demselben Holz geschnitzt. Der erinnert sich an Sachen und sagt, hey, fünfter Satz, da bin ich die klare Nummer eins, ob ich ein oder zwei Breaks zurück bin. Ich weiß, dass ich es noch ziehen kann. Und das, glaube ich, also das ist bei Zverev auf der Festplatte nicht so hinterlegt. Leider. Weil knapp oft gescheitert. Oft knapp gescheitert. Wobei ich immer sage, trotzdem super Karriere. Er hat in seiner Kommunikation auch, er dreht es leider falsch rum. Er müsste es anders kommunizieren. Und jetzt sind wir die Bösen, die ihn immer an seinen Zielen, die er öffentlich kommentiert oder die er öffentlich kommuniziert, quasi, dass wir ihn messen. Ne? So, wann bist du die Eins und wann gewinnst du einen Grand Slam? Aber niemand spricht, du bist Olympiasieger, du bist zweifacher ATP World Champion, du hast so und so viel Masters gewonnen, du warst so und so oft im, warst dreimal im Grand Slam Finale, du hast eine Krankheit, mit der du super umgehst, ja, die nochmal eine riesen Challenge in deiner Karriere ist. Da wird ja auch wenig drüber gesprochen. Gestern beim Workshop haben wir auch nochmal drüber diskutiert. Wann spricht man das eigentlich an? Ne? Unser Chef meinte dann, naja, bei so einem langen Match, hat er nicht Unrecht, Udo, wie Australian Open Halbfinale, da kannst du dann ab Satz 4 schon mal diese Komponente mit reinbringen und sagen, ey, was der überhaupt leistet mit seinem Körper, mit diesem Handicap, Zuckerkrank zu sein, Diabetes zu haben. Das ist ja alles ein schönes Bild, ne? Aber er dreht's immer rum und sagt, was, er redet nicht über die Dinge, die er hat, sondern die, die er nicht hat. Und dann messen ihn immer alle an dem, was er nicht hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Er würde sich leichter tun, wenn er zufrieden wäre mit seiner Laufbahn. Und intern kannst du doch immer große Ziele haben, ist doch gar keine Frage. Du kannst doch sagen, intern, hey, wir müssen Grand Slam ziehen. Nummer eins der Welt, das sind zwei Sachen, die ich noch nicht erreicht habe. Darauf arbeiten wir hin. Aber extern würde ich es anders machen. Und dann tust du dich auch ein bisschen leichter. Und dann würden dich die Leute auch anders behandeln. Aber das ist nur meine Meinung. Es ist deine Sache, ja.
Bin ich komplett bei dir. Wenn man auf die Karriere von Alexander Zverev schaut, ist es eine fantastische Karriere. Wenn Zverev irgendwann mal aufhören sollte, schauen wir mal, wie es dann ausschaut. Paul, du ganz kurz noch, bitte.
Wobei ein Minipunkt noch dazu.
Bei dir und Zverev nicht funktioniert. Bitte.
Ja, aber ich habe ihn manchmal auch erlebt, da kriegt er dann auch so ein bisschen schon so einen Humor auf das Ganze. Klar, das, was Stefan sagt, wir sind manchmal dann die Bösen und das nervt ihn kolossal, dass er diesen Slam nicht hat. Aber ich habe auch schon echt so ein bisschen Ironie gespürt. Einmal hat er gesagt, er will den nächsten Rekord aufstellen, dass er der erste Spieler ist, der dann bei allen vier Grand Slam Turnieren ins Finale kommt und verliert. Dafür müsste Wimbledon noch erreichen. Also ihm ist es bewusst, er weiß auch, er ist jetzt schon der beste Spieler in der Historie, der noch keinen Slam hat. Aber das ist natürlich ein Titel, den will keiner.
So ist es. So, den Titel Zweitliga-Kommentator des Jahres, den strebt Stefan Hempel an. Wer diesen Preis vergibt, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, das hat Stefan uns gesagt, er wird sich mit Darmstadt gegen Kaiserslautern auseinandersetzen. Paul wird jetzt seine Langlaufskier anschnallen, um das deutsche Team in Val di Fiemme aus dem Schlamassel zu ziehen. Das war's, die Big Show 747, Sportradio 360. Ja, Tennis wird auch gespielt in diesem Wochenende, wollen wir nicht vergessen. Das deutsche Nationalteam, übrigens mit Justin Engel, ist in Düsseldorf am Start, klarer Favorit gegen Peru. Österreich muss nach Japan als klare Außenseiter, wie ich finde, obwohl die japanische Aufstellung jetzt nicht so überragend ist. Davis Cup in dieser Woche, kommende Woche dann wieder noch mehr Tennis bei Sky. Apropos Sky, überträgt in dieser Woche Montpellier. Schaut euch das an, ich habe es auch gemacht. Stan Wawrinka ist noch drinnen. Für heute war's das. Danke Stefan, danke Paul.
Gerne.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!